Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Hass, Einschüchterung und Gewalt, politisch motivierte Straftaten haben einen neuen Höchststand erreicht. Im vergangenen Jahr wurden der Polizei mehr als 85.000 solcher Delikte gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg von knapp 2%. Besonders deutlich zugenommen haben Gewalttaten aus dem linksextremen Spektrum. Die größte Bedrohung geht laut Innenminister Dobrindt jedoch immer noch von rechtsextremen Tätern aus.
Die Schläge kommen blitzschnell. Bei einem Fest der Vielfalt in Brandenburg vor gut einem Jahr prügeln Angreifer auf Teilnehmer ein. Im Wahlkampf wird der damalige FDP-Chef Lindner mit einer Torte aus Rasierschaum attackiert. Den aus der AfD ausgetretenen Politiker Tischenbönner schlagen Vermummte in Nordrhein-Westfalen, beschimpfen ihn als linke Ratte. Drei Beispiele, die politisch motivierte Gewalt nimmt zu, erklärt der Innenminister besonders von links. Aber Gewalt von rechts habe weiter mit Abstand den größten Anteil.
Das zeigt auch wiederholt deutlich, dass eine sehr große und die größte Gefahr natürlich vom Rechtsextremismus ausgeht.
Mehr Gewaltdelikte gibt es und auch allgemein mehr politisch motivierte Straftaten. 85.837 Fälle wurden 2025 insgesamt verzeichnet, nach 84.172 im Vorjahr, ein Anstieg um fast 2%.
In einer 10-Jahres-Bilanz würde man feststellen, dass wir es hier mit einer Verdoppelung der Straftaten zu tun haben. Auch dieses Ergebnis ist alarmierend.
Als politisch motiviert gelten zum Beispiel Straftaten gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung und Amtsträger, gegen Menschen etwa wegen ihrer politischen Haltung, Hautfarbe oder Religion oder Straftaten, um die demokratische Willensbildung zu beeinflussen. Laut Bundeskriminalamt verschärften internationale Krisen wie in Nahost hierzulande Antisemitismus und Gewalt gegen Polizisten.
All das zeigt, die gesellschaftliche Stimmung spitzt sich zu, das Fundament unserer Demokratie wird angegriffen.
Gerade für die linke Szene, sagt der Innenminister, sei die Polizei ein Feindbild. Als ein Signal will er, dass Widerstand gegen Einsatzkräfte künftig härter bestraft wird.
In der Opposition verlangen sie andere Antworten. So fordert die Linke etwa Schwerpunkt Staatsanwaltschaften gegen rechte Gewalt. Und aus Sicht der Grünen braucht es jetzt statt geplanter Kürzungen bei Demokratieförderprojekten mehr Extremismusprävention.
Im Nahen Osten bleibt die Lage angespannt. Nachdem der Konflikt zwischen Israel und Iran gestern wieder aufgeflammt war, erklärten beide Seiten, ihre Attacken einzustellen. Nun wirft US-Präsident Trump Iran vor, in der Nacht einen amerikanischen Militärhubschrauber vor der Küste des Oman abgeschossen zu haben und droht mit Vergeltung. Unterdessen griff Israel heute wieder den Südlibanon an. Dabei kamen nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens 8 Menschen ums Leben. Marode Schwimmbecken ohne Wasser, kaputte Straßen und Brücken. In den Kommunen fehlt an allen Ecken und Enden das Geld für Sanierungen. Nun sollen 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen helfen. Wohin, wie viel Geld fließt, legt der sogenannte Königsteiner Schlüssel fest, basierend auf Steueraufkommen und Einwohnerzahl. Von den 100 Milliarden Euro bekommt zum Beispiel Baden-Württemberg 13,15 Milliarden Euro. Das Bundesland gibt davon 2/3, 8,77 Milliarden Euro, an die Stadt- und Landkreise sowie an die Kommunen weiter. Der Landkreis Tübingen etwa erhält 47 Millionen Euro. Doch der Bedarf dort ist viel größer.
Mit viel frischem Geld soll es aufwärts gehen in Sachen Klimaschutz und Infrastruktur im Landkreis Tübingen. Eine große Hilfe für Finanzdezernent Christian Herrmann. Hier auf die Kreissporthalle können er und der Hausmeister jetzt endlich die lange geplante Photovoltaikanlage bauen lassen. Außerdem will der Landkreis Brücken sanieren, Schulen erweitern und vieles mehr.
Wir haben einen Investitionsbedarf von über 100 Millionen Euro. Die 47 Millionen decken diese 100 Millionen natürlich nicht ab. Wir haben einen Sanierungsstau im Verkehrsbereich, im Liegenschaftsbereich, im Wohnungsbaubereich auch.
Immerhin, für 5 Millionen Euro aus dem sogenannten Sondervermögen können Sie hier in der Kreisbaugesellschaft jetzt neue Wohnungen planen. Jährlich sollen jetzt doppelt so viele Sozialwohnungen gebaut werden. Geld allein reiche jedoch nicht aus.
Da gibt es noch ganz andere Flaschenhälse, da gibt es die Bauanträge, da gibt es die Regulatorik, da gibt es die Ämter, da gibt es die fehlenden Bauplätze.
Offenbar auch wegen solcher Hürden wurde bislang zu wenig Geld aus dem sogenannten Sondervermögen abgerufen, kritisiert ein von Finanzminister Klingbeil eingesetzter Expertenrat. Klingbeil fordert deshalb mehr Tempo bei Planung, Genehmigung und Umsetzung.
Wer Mittel schnell und sinnvoll investiert, sollte einen Bonus erhalten. Wo Projekte zu langsam umgesetzt oder Mittel nicht sinnvoll investiert werden, sollten wir Mittel im Zweifel auch kürzen.
In Tübingen findet Finanzdezernent Christian Herrmann diese Idee schwierig. Sorge sie doch für einen Wettlauf, unter dem die Qualität der Investitionen leiden könne. Für seinen Landkreis ist er sich sicher, werde er die 47 Millionen Euro rechtzeitig ausgeben.
Investitionen wie im Landkreis Tübingen sollen bei den Bürgern ankommen. Vor allem günstiger Wohnraum sorgt für Zufriedenheit. Das zeigt das Beispiel Erfurt. Hier leben die glücklichsten Großstädter laut dem sogenannten Glücksatlas, den die Universität Freiburg in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Klassenlotterie heute vorgestellt hat. Die thüringische Landeshauptstadt überzeugt mit erschwinglichen Mieten und viel Natur. Danach folgen Augsburg und Düsseldorf. Die Schlusslichter bilden Frankfurt am Main, Wiesbaden und auf dem letzten Platz Rostock. Im Mittelfeld liegt übrigens Stuttgart. Ob die Platzierung auf Rang 21 auch mit dem umstrittenen Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 zusammenhängt, das ist zwar unklar, aber die explodierenden Kosten von mittlerweile mehr als 11 Milliarden Euro und jahrelange Verzögerungen sorgen seit Jahren für Unmut. Auch jetzt wieder. Nach SWR-Recherchen ist durch neue Pannen eine Eröffnung frühestens 2031 möglich.
Es sollte als Vorzeigeprojekt mit modernster Leittechnik Maßstäbe für ganz Deutschland setzen. Mit Stuttgart 21 wollte die Deutsche Bahn ins 21. Jahrhundert vorstoßen. Doch aus der ursprünglich geplanten Eröffnung 2019 wurde bekanntermaßen nichts. Auch heute wird im Bahnhof immer noch gebaut. Projektpartner bestätigen dem SWR, der Eröffnungstermin sei frühestens 2031. Intern sei das auch schon kommuniziert worden. Die Bahn will dies vorerst nicht bestätigen. Die Geschäftsführung der DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH ist damit beauftragt, bis spätestens Mitte 2026 ein neues Inbetriebnahmekonzept für S21 zu erarbeiten und mit allen Projektpartnern verbindlich abzustimmen. Grund für die neuerliche Verzögerung nach SWR-Informationen: unter Zeitdruck habe die Bahn rund um Stuttgart mehr als 1000 Kilometer falsche Kabel verlegt. Die meisten Kabel und Kabelschächte müssten jetzt wieder raus.
Hier sehen wir sicherlich alte Kabel, aber wohl auch neue verlegte. Scheint auch irgendwie nicht so ganz planvoll alles hier abzulaufen. Ja, wenn man sich das so anschaut, das ist keine ordentliche Baustelle, das ist eigentlich ein Saustall.
Bei einem Pressetermin am 6. Mai 2026 konfrontiert der SWR die Deutsche Bahn mit der Kabelproblematik.
Wir haben da parallel auch eine Revision. Da werden sich alle Sachen genau angeguckt. Und dann kommen wir damit auch gesamthaft und geben natürlich dann auch, wie das sich gehört, ordentlich gesamthaften Überblick, wie es weitergeht.
Sollte sich der neue Eröffnungstermin bestätigen, wären die Bauarbeiten an dem Bahnhof frühestens nach 21 Jahren abgeschlossen.
Gestern war es noch ein Verdacht. Inzwischen gehen die Ermittler von Brandstiftung am Umspannwerk in Reutlingen aus. Laut Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart drangen in der Nacht zum Montag ein oder mehrere Täter auf das Gelände ein und legten an mehreren Stellen Feuer. In der Folge fiel für etwa 40.000 Menschen stundenlang der Strom aus. Der Staatsschutz ermittelt, da die Tat möglicherweise extremistisch motiviert war. Wie lässt sich Forschung enger mit unternehmerischem Denken verbinden? Darüber haben Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft heute beim 14. Nationalen MINT-Gipfel beraten. MINT, das ist die Abkürzung für die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Dass aus Wissenschaft ein erfolgreiches Geschäft werden kann, zeigt ein Start-up aus Berlin. Das Unternehmen hat inzwischen 25 Beschäftigte und volle Auftragsbücher.
Grüne Chemie ist das Konzept von Sonja Joost, mit dem sie die Branche verändern will. In ihrem Berliner Startup DudeChem entwickelt sie Verfahren, mit denen sich Arzneimittelwirkstoffe nachhaltig, sauber und kostengünstig herstellen lassen. Damit konkurriert die Unternehmerin erfolgreich mit Billiganbietern aus Indien und China. Als Sonja Joost vor 13 Jahren anfing, war es für sie schwierig, an Kapital zu kommen. Investoren scheuten auch die lange Anlaufzeit in ihrer Branche, bis Geld zurückkam im Vergleich zum Softwarebereich.
Ich muss die Verfahren entwickeln, ich muss mit computergestützten Modellen, ich muss die im Labor validieren. Dann gibt es noch eine Zulassungsperiode, dann muss ich einen Produzenten dafür bezahlen, dass er die Dinge herstellt. Das kostet alles und das dauert seine Zeit.
Dass Startups aus ihrer Branche auch schneller und leichter an Risikokapital kommen, ist eine Forderung der Unternehmerin heute auf dem MINT-Gipfel in Richtung Politik. Eine andere ist die Förderung von Frauen. Sind dem jüngsten Female Founders Monitor der Bertelsmann Stiftung zufolge doch gerade einmal 19% der Startup-Gründer weiblich. Sonja Joost unterstützt in ihrem Unternehmen junge Frauen wie Maria Colmenares. Sie hat eine Leitungsfunktion. Das ist eine Chance für mich und zeigt das Vertrauen, das Sonja in mich setzt. Gerade bereitet sich die Venezolanerin, die an der TU Berlin Chemie studiert hat, auf eine Konferenz in London vor. Dort wird sie das Startup repräsentieren.
Er war ein Zentrum des Widerstands gegen die Braunkohleverstromung, der Hambacher Forst, auch Hambacher Wald genannt. Ein sehr alter Wald, der seit den 1970er Jahren nach und nach vom Energiekonzern RWE für den Tagebau gerodet wurde. Umweltaktivisten besetzten 2012 ein verbliebenes Teilstück. 2018 wurde das Protestcamp samt Baumhäusern geräumt. Jetzt soll der Wald unter Naturschutz gestellt werden.
Was wurde erbittert um dieses Stückchen Wald im Westen von Nordrhein-Westfalen gerungen? Für die einen war es das Symbol im Kampf gegen die umweltverschmutzenden Energiekonzerne, das unbedingt erhalten werden muss. Bei Großdemonstrationen gab es Verletzte und 2018 verunglückte ein Demonstrant tödlich, als er von einem besetzten Baum fiel. Für die anderen, für die Energiekonzerne, standen die Bäume im Weg. Sie versperrten den Zugang zur Braunkohle unter der Erde. Doch seitdem feststeht, dass die Braunkohleverstromung Anfang der 30er Jahre enden soll, ist auch klar, der Hambacher Forst muss nicht mehr abgeholzt werden. Seit heute ist das auch amtlich.
Ja, der Hambacher Wald war das Symbol der Klimabewegung, der Auseinandersetzung um die Kohle. Die Frage ist entschieden bei der Braunkohle. Dass wir heute hier von Seiten der Landesregierung, auf der einen Seite Naturschutzverbände, auf der anderen Seite RWE, die Landwirtschaft haben, die gemeinsam eine Vereinbarung schließen, zeigt, dieser Konflikt ist beendet.
Das Waldgebiet liegt zwischen Aachen und Köln, direkt am Rande des Tagebaus, der in den nächsten Jahren, genau wie andere Abbauflächen auch, zu einem künstlichen See geflutet werden soll. Vertreter der Umweltverbände und der angrenzenden Kommunen sind zufrieden.
Das ist ein riesengroßer Erfolg auch der Klimabewegung, die auch im Hambacher Wald sehr aktiv war und letztendlich den vorzeitigen Kohleausstieg und die Rettung des Hambacher Waldes durchgesetzt hat.
Ja, die Vision ist, glaube ich, dass wir einen Raum kreieren, wo sich alle wiederfinden, alle Interessen wiederfinden. Es gibt Interessen der Waldwirtschaft, es gibt der Wunsch nach sanfter touristischer Wertsetzung. Es gibt aber auch der Wunsch nach Wildnisentwicklung und Naturschutz.
Zusammen mit zwei benachbarten Arealen soll der Hambacher Forst in den nächsten Jahrzehnten zu einem naturbelassenen Urwald wachsen.
Übermorgen ist es soweit. Dann wird die Fußball-WM in Nordamerika angepfiffen. Die Gastgeberstädte haben sich herausgeputzt. 13 Partien werden in Kanada ausgetragen. Spielorte sind die Metropolen Toronto im Osten und Vancouver an der Westküste. Dort laufen die letzten Vorbereitungen.
Endspurt. Nur noch wenige Tage bis zum ersten Spiel in Vancouver. Australien gegen die Türkei. Bis dahin muss der Rasen perfekt sein. Bei den Sanitätern jeder Griff sitzen. Es ist die erste FIFA-WM der Männer auf kanadischem Boden. 7-mal wird in Toronto gespielt, 6-mal hier an der Westküste. Das Tolle an Vancouver ist, unser Stadion liegt mitten in der Stadt. Die Fans kommen immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Alles ist sehr fußgängerfreundlich. Auch die meisten Hotels sind in der Innenstadt. Auf den Grouse Mountain haben sie eine riesige Flagge ausgerollt. Sogar aus den nahegelegenen USA ist sie zu sehen. Nationalstolz und vielleicht auch Provokation. Fußball vereint die Welt, wirbt die FIFA. Doch auch für diese Mexiko-Fans gilt das nicht mehr. Trumps Drohungen, Kanada zu annektieren, schweißt die Menschen zusammen. Würdet ihr in die USA fahren? Auf keinen Fall. All die Sachen, die Trump sagt, da ist es besser, hier zu bleiben. Ich bin lieber da, wo ich mich willkommen fühle. Ich fühle mich hier willkommen und in Mexiko. Das sind meine beiden Plätze. Noch sind auch die Spiele in Kanada nicht ausverkauft. Im ohnehin teuren Vancouver können es sich viele nicht leisten, mindestens 350 Euro für ein Ticket auszugeben. Doch auch für die, die nicht ins Stadion gehen, soll es ein großes Fest werden. Die Stadt plant zahlreiche Public Viewings. Auch auf dem Grouse Mountain gibt es dann Fußball und Stimmung umsonst.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 10. Juni.
Auch morgen sorgen atlantische Tiefausläufer für Schauer und einzelne Gewitter. Dabei ist es für die Jahreszeit zu kühl. Vom Allgäu bis zum Bayerischen Wald regnet es heute Nacht längere Zeit, an den Alpen teilweise ergiebig, im Nordwesten anfangs noch Schauer und einzelne Gewitter. Am Tag mal Sonne, vor allem Richtung Norden und Nordosten mal dichte Wolken, im Süden und Südwesten fällt regional Regen, sonst zunächst meist trocken, aber später entwickeln sich häufiger Schauer, mancherorts auch Gewitter. Im Norden und Süden heute Nacht um 10 Grad oder etwas darüber, sonst nur einstellige Werte. Im Osten morgen um 20, in der Eifel und an den Alpen etwas über 10 Grad. Donnerstag neben etwas Sonnenschein auf dichte Wolken mit Schauern und einzelnen Gewittern. Freitag noch ähnlich, aber Samstag wird es wieder wärmer und von Westen auch freundlicher.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Jesse Wellmar geht es um die traditionelle Spargelfahrt der SPD und warum diesmal zwei Unionsmänner mit an Bord sind. Und um Fans der deutschen Mannschaft, die sich auf den Weg in die USA machen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.